Ja, vielen Dank, lieber Frank. Ich bin der Einladung gerne gefolgt, heute hier zu reden. Ich glaube, er hat mich schon im Januar oder Februar mal angerufen, ob ich das machen würde. Da war das noch weit weg. Aber weil ich natürlich diese Demonstration heute und auch das Thema, das mit mir sehr verbunden ist, habe ich sofort zugesagt und freue mich, dass wir so viele verschiedenartige Banner und Themen hier lesen können, denn das halte ich für ganz wichtig, dass Vielfalt herrscht und nicht Einfalt. In diesem Jahr erinnern wir, wurde alles schon gesagt, an den Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 und an die Machtergreifung 1933, vor 90 Jahren. Was hat es mit uns, was hat es mit mir zu tun? Ja, mein Großvater war ziemlich genau vor 100 Jahren hier in Friedrichshafen Friseur und hatte hier sein Friseur- und Zigarrengeschäft. Das verbindet mich auch mit dieser Stadt. Mein Vater ging hier in die Schule, die hieß damals nicht Pestalozzi-Schule, sondern Horst-Wessel-Schule. Ja, so war das damals. Ich bin aber nicht hier geboren. Mein Vater blieb dann nach dem Zweiten Weltkrieg in einer anderen Stadt bei einer schönen Frau, die dann meine Mutter wurde. Aber ich bin mit Friedrichshafen sehr verbunden. Meine Großmutter hat noch lange hier in der Gegend gelebt. Ich war jedes Jahr als Kind in Friedrichshafen im Zeltlager und dann meine erste Reise mit meiner früheren ersten Freundin war natürlich nach Friedrichshafen. Und natürlich wurde ich dann auch als OB hier gewählt, zur Überraschung vieler. Und deswegen hat mich auch die Geschichte dieser Stadt sehr stark interessiert. Ich war ja dann zuständig für Betriebe, die ZF, Zeppelin heißen und die natürlich ihre eigene Geschichte haben. Es folgt vielleicht ein bisschen Geschichte, die ich vortrage, aber ich will es nicht so langweilig machen. Und vor allem glaube ich, dass wenn wir die Geschichte unserer Stadt und Region betrachten, dass uns dann vielleicht ein bisschen Gedanken kommen und auch Mut wächst, in die Zukunft zu schauen und mutig dafür einzutreten, wofür wir heute da sind, nämlich nie wieder Krieg und keine Waffen mehr zu produzieren. Es gibt wohl ganz wenige Städte in Deutschland unserer Größe, die wegen ihrer damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts so modernen Technologie und Industrie in die Rüstung der Nazis eingebunden wurden. Friedrichshafen und seine Betriebe, aber auch indirekt natürlich die Zeppelin-Stiftung, wenn man das so sagen darf, hat viele Jahre davon profitiert. Von 1933 an stiegen schlagartig die Umsätze und Gewinne der hiesigen Betriebe in die Höhe. In vielen Erinnerungen und Reden und Vorträgen zu den Kriegen des 20. Jahrhunderts hier in Friedrichshafen wird vor allem die Zerstörung dieser wunderschönen Stadt beklagt. Die Stadt, die als Opfer des Krieges gesehen wird, grausam im Bombenhagel der Alliierten 1944 zerstört, aber als Opfer eines Krieges, den sie selbst mit vielen Produkten ihrer Industrie erst möglich machte. Das Gedanken an die schlimme Zerstörung der Stadt trug oft dazu bei, dass jahrzehntelang die andere Seite dieser Medaille ausgeblendet wurde, nämlich die Ursprünge der Rüstungs- und Kriegsindustrie schon beim Grafen Zeppelin und später in den von ihm angestoßenen Firmen Zeppelin, Maybach, Zahnradfabrik, Dornier, um nur die bekanntesten zu nennen. Diese Spannung müssen wir in Friedrichshafen sehen und aushalten. Und vielleicht müssen auch manche Fragen dann nochmal neu gestellt werden. Zeppelins Erben, so ist der Titel eines Buchs, das man mir auch oft geschenkt hat in der Vergangenheit, bevor ich OB war und als ich OB war. Ich kenne auch die beiden Autoren, einer lebt nicht mehr, der andere, den schätze ich sehr. Und dieser eingängige Titel beschreibt die unglaubliche Entwicklung dieser Stadt als frühen Standort von Hightech, von Ingenieurskunst, von modernsten Produkten bis in die heutige Zeit. Graf Zeppelin wird heute ja von vielen auf Postern und Plakaten so als liebevoller Großvatertyp dargestellt. Da möchte man doch gern sein Erbe sein. Aber, und ich sage nochmals aber, wir alle sollten endlich Schluss machen mit der romantischen Verklärung dieses Grafen und zumindest die militärische Realität in seinem Leben und Handeln nicht ausblenden. Zeppelin war kein wirklicher Ingenieur, kein wirklicher Erfinder, nicht der romantische Alte mit dem Schnurrbart. Er war durch und durch ein Militarist und seine Luftschiffe wurden im Ersten Weltkrieg von Heer und Marine für die Bombardierung der Zivilbevölkerung eingesetzt. Auch der Ursprung der Zeppelin-Stiftung nach der Katastrophe von Echterdingen 1908 hat letztlich einen militärischen Hintergrund. Graf Zeppelin wollte nämlich damals den Militärs in Berlin beweisen, dass sein Luftschiff 24 Stunden in der Luft bleiben konnte. Als das Luftschiff unglücklicherweise bei Echterdingen verbrannt war, kam es zur großen Spendenaktion in Deutschland und danach zur Gründung der Zeppelin-Stiftung. Als Industriestiftung mit dem Ziel, das Kapital zusammenzuhalten. Denn eine Stiftung kann man da nicht einfach auflösen. Für mich ist deutlich, das militärische Element stand bei Graf Zeppelin immer schon über dem der zivilen Luftschifffahrt. Es wurden insgesamt rund 90 Kriegsluftschiffe im Ersten Weltkrieg gebaut, um viele heimtückische nächtliche Angriffe, zum Beispiel auf London, auf Antwerpen und andere Städte, zu machen. Dort wollte man nicht Soldaten angreifen, sondern durch Bombenterror die Zivilbevölkerung mit Frauen und Kindern mürbe machen. Graf Zeppelin veranlasste im Verlauf des Ersten Weltkriegs auch den Bau von Riesenbombern für denselben Zweck. Es gab natürlich im Städtchen hier am See durch die Rüstungsindustrie tausende neue Arbeitsplätze und auch Wohlstand. Das ist die eine Seite. So viel zur Verwicklung in Krieg und Rüstungsindustrie seit den Anfängen des modernen Friedrichshafen im 20. Jahrhundert. Der Nachfolger von Graf Zeppelin im Konzern war ab 1917 ein gewisser Hugo Eckener. Ein liberaler und pazifistisch denkender Mann. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass er einmal als Reichspräsident vorgeschlagen werden sollte. Als Adolf Hitler in seiner Wahlkampfreise im Juli 1932 die große Luftschiffhalle von Hugo Eckener erbat, um einen Auftritt für den Wahlkampf zu machen, hat Hugo Eckener ihm dies verweigert. Wütend soll, ja, bravo. Hitler war übrigens mehrmals dann hier in Friedrichshafen und auch andere Nazi-Größen, aber damals fuhr er ganz wütend weg und hat dann in Radolfzell seine Rede gehalten. So, die Nazis übernahmen aber dann doch 1933 die Macht auch hier in Friedrichshafen. Bereits vor 100 Jahren, im Juli 1923, da stieß ich jetzt drauf, als ich mich vorbereitet habe, da wurde in Friedrichshafen die erste NSDAP-Ortsgruppe gegründet. Und da waren Leute dabei, die dann in München beim Novembermarsch dabei waren auf die Feldherrnhalle und die dann als ganz große Nazi-Größen viele Jahre lang verehrt wurden. 10 Jahre später, 1933, wurde in Friedrichshafen dann alles, die Demokratie und die Strukturen, die wir heute Gott sei Dank wieder haben, über den Haufen geworfen. Noch in den Novemberwahlen 1932 hatten die Nazis nur 21% der Stimmen. Doch bereits 1933 erreichten sie fast 32% und in manchen Wahlbezirken, kann man nachlesen in Geschichtsbüchern, zum Beispiel im Zeppelindorf, das als rot galt, waren sie stärker als die Sozis. Und Gott sei Dank war es im katholischen Oberschwaben immer noch das Zentrum, diese katholisch-konservative Partei, die die Mehrheit hatte mit 38%. Aber es ging damals dann Schlag auf Schlag auch in Friedrichshafen und es gibt hier Gebäude, kommen nachher drauf auf den Hafenbahnhof, die haben ihre eigene Geschichte in Verbindung mit 1933. Der alte Hindenburg hatte am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler gemacht und dann überschlugen sich eigentlich die Ereignisse. Im Februar, wenige Tage nach der Ernennung Hitlers, marschierten hier mit Fackelzügen die Nazis durch die Stadt und hielten vor dem Rathaus ihre Kundgebung ab. Dort sprach dann der damalige Vorsitzende und spätere Gauleiter, Herr Seibold, über das Programm der Nazis. Mit dabei waren SA, SS und andere Gruppierungen der Nazis aus der gesamten Region. Der Wahlkampf wurde immer leidenschaftlicher und am 3. März, 2 Tage vor der Wahl zum Reichstag, sprach in Friedrichshafen, hier in unserer Stadt, noch der damalige württembergische Staatspräsident Eugen Bolz. im Hirschen. Wenige Tage später wurde er in Stuttgart abgesetzt und verhaftet. Er war übrigens ein ganz starker Gegner der Nazis. 1945 wurde er im Zusammenhang mit den Attentätern vom 20. Juli verhaftet und dann hingerichtet. Eugen Bolz hat auch hier einen Platz oder eine Straße in Friedrichshafen und er verdient wirklich unsere Erinnerung. Auch der damalige Leiter der Gewerbeschule und Vorsitzender der örtlichen Zentrumspartei, Josef Mauch, ein Lehrer, wie ich es auch mal war, verschickte Flugblätter mit der Warnung, Nationalsozialismus bedeutet Krieg. Fand ich sehr mutig. Ja? Dieser Mann wurde dann von den Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Bürgermeister, als erster Bürgermeister hier eingesetzt in Friedrichshafen. Und es gab noch andere Vorfälle hier am Vorabend der Wahl von 1933. Ein sehr bekannter Sozialdemokrat, ein kämpferischer Sozialdemokrat, der Ministerpräsident von Brandenburg, Otto Braun, kam hier mit dem Zug angefahren und flüchtete dann mit dem Schiff über den Bodensee bei Nacht und Nebel, um sich zu retten. Er blieb dann in der Schweiz bis zu seinem Lebensende. So sind viele hier vor den Nazis geflüchtet. Und kaum waren die Nazis an der Macht, gab es in Friedrichshafen ein ganz großes Ereignis, nämlich die Einweihung des Hafenbahnhofs am 7. März 1933. Dort sollte auch Eugen Bolz kommen, aber er konnte schon nicht mehr dort kommen. Sein Finanzminister Dehlinger kam an seiner Stelle und die Nazis versuchten bereits früh am Morgen, so gibt es Geschichten, die das erzählen, man kann nichts Sicheres sagen, aber es gibt verschiedene Quellen, die sagen, da versuchten die Nazis, die Nazifahne, diese Hakenkreuzfahne am Hafenbahnhof aufzuhängen. Die Eisenbahner, die da zuständig waren, wollten aber lieber ihre Fahne hängen haben, nämlich die schwarz-rot-goldene, oder im Wechsel wurde auch dann die schwarz-weiß-rote noch aufgehängt. Also es gab ein richtiges Durcheinander und am Ende, so jedenfalls, hat es der Betriebsleiter der damaligen Eisenbahn hier durchgesetzt, hing wieder die schwarz-rot-goldene Fahne. Nur kurz, denn kaum war die Regierung von den Nazis in Stuttgart gestürzt, haben die Nazis überall hier in Friedrichshafen ihre Fahnen auf alle möglichen öffentlichen Gebäude gehängt. Zum Beispiel auf das Rathaus, das war ja damals auf dem Adenauerplatz, ein kleineres Rathaus damals, und auf die Polizeidirektion. Der damalige Bürgermeister, Schnitzler hieß der, Hans Schnitzler, hat dagegen protestiert, aber er hat nichts ausgerichtet. Er zog dann vom Rathaus weg in die Charlottenstraße und hat nicht unter der Nazi-Fahne irgendwo seine Arbeit tun wollen, hat sich dann verzogen und erst als die Fahne einige Tage später weg war, kam er wieder zurück in sein Rathaus. Aber im Herbst des Jahres 1933 hat ihn die Gemeinderatsmehrheit, die übrigens dann nur noch aus Nazis bestand, abgesetzt und in die Zwangspension geschickt. Das war sein Schicksal. Übrigens wurden auch etliche Mitglieder der KP, der Kommunistischen Partei, damals in den folgenden Wochen aus Friedrichshafen ins sogenannte Lager Heuberg abgeholt. Kurze Zeit später, auch 1933, am 1. Mai, war ein weiterer Höhepunkt der Aktionen der Nazis, um sich hier durchzusetzen. Ganz früh am Morgen weckte ein Nazi-Musikzug die Bevölkerung. Es gab Gottesdienste beider Konfessionen, man merkt schon, die haben alle auch da sich angepasst. Und ein Festzug ging durch die Stadt. Alle Mitarbeiter der großen Betriebe waren zwangsverpflichtet zur Teilnahme. Und die freien Gewerkschaften und christlichen Gewerkschaften, die eigentlich schon unterzeichnet hatten, dass sie sich dem großen nationalsozialistischen Gewerkschaftsbund anschließen, wurden tags darauf am 2. Mai in die Deutsche Arbeitsfront eingegliedert. Das war das Ende der Gewerkschaften in Friedrichshafen und in Deutschland. Ein sehr trauriger Tag für die Geschichte der Gewerkschaften in unserem Land. Friedrichshafen wurde dann ab 1933 wie viele andere Städte, aber ganz besonders Friedrichshafen, gleichgeschaltet. Zusätzlich aufgerüstet für den kommenden Krieg. Die Technologie vom Bodensee wurde von den Nazis gebraucht für ihren Wahnsinnskrieg quer durch Europa. Die V2 war ebenso eine Waffe mit Friedrichshafener Beteiligung wie ungezählte Torpedos, Flugzeuge, Panzermotoren, Radaranlagen und Fahrzeuggetriebe der Häfler Betriebe. Eben der Zeppelins Erben. Die große Bedeutung von Friedrichshafen als Standort der deutschen Aufrüstung nach 1933 lässt sich an einigen Beobachtungen noch festmachen. Plötzlich entstanden nämlich hier überall neue Siedlungen, die heute noch bestehen und in denen man gerne wohnt. Das ist die Löwentalsiedlung, die Schmidhenner-Siedlung, die Dornier-Siedlung. Das brauchte man alles, um die Arbeitskräfte hier am Ort zu halten, die für die Rüstungsindustrie wichtig waren. Und seit 1942 entstanden auch viele Barackensiedlungen für rund 12.000 Fremd- und Zwangsarbeiter, die hier, die in den Rüstungsbetrieben gebraucht wurden, samt KZ-Häftlingen, die im Lager für die V2 in der Nähe von Radarach dann auch untergebracht waren. Noch eine Beobachtung zeigt die Bedeutung von Friedrichshafen. Es gab Widerstandsgruppen, die Informationen über die Aufrüstung in den Betrieben ins Ausland schmuggelten, in die Schweiz rüber, im Hohlraum von Fahrrädern. Bekannt ist der Eisenbahngewerkschafter Fridolin Endras, nach dem hier auch ein Platz benannt ist. Ich nenne aber auch die Mitglieder der Kommunistischen Partei, Lieselotte Herrmann, Josef Steidle, Josef Lowasch und Arthur Göritz. Sie bezahlten ihren Widerstand mit dem Leben. Sie wurden hingerichtet. Sie wollten den Krieg verhindern, wie auch Georg Elser, von dem wenige wissen, dass er auch eine Zeit lang hier in Kluftern in der Gegend gewohnt hat, bevor er dann in Konstanz verhaftet wurde nach seinem misslungenen Attentat im Bürgerbräukeller. Die Bedeutung von Friedrichshafen kann bezüglich der Rüstung nicht überschätzt werden. Wir waren hier wirklich ein ganz, ganz wichtiges Zentrum für die Rüstung. Und so komme ich zu den beiden Gesichtern dieser Stadt. Eines war das Gesicht der Kriegserfahrung Friedrichshafens. Es waren bisher andere Menschen in anderen fernen Städten und Gebieten, die mit den Rüstungsprodukten aus Friedrichshafen in einem nie dagewesenen Krieg angegriffen, getötet wurden, deren Häuser zerstört wurden. Und plötzlich kam 1944 der Tod und das Grausame direkt nach Friedrichshafen. Was für ein Schrecken! Die Bilder der zerstörten Stadt, die oft gezeigt werden, um die Grausamkeit der Alliierten und ihre Angriffe zu unterstreichen, die Liste der Opfer und der Toten da drüben am Denkmal und ihre Namen, das alles darf nicht zum Ausblenden der anderen Wirklichkeit unserer Stadt dienen. Die Bilder wie die von der Zerstörung aus Friedrichshafen kennen wir ebenso von Städten aus England, Polen, Weißrussland, Griechenland, Frankreich, zum Beispiel unsere erste Partnerstadt Saint-Dié in den Vogesen wurde beim Rückzug der Wehrmacht von der deutschen Wehrmacht total platt gemacht. Und der frühere OB, der erste OB nach dem Krieg, Max Grünbeck, fuhr damals durch diese Stadt. Max Grünbeck übrigens anerkanntermaßen NSDAP-Mitglied und SS-Mitglied. Er fuhr durch Saint-Dié und sagte, oh mein Gott, auch eine zerstörte Stadt. Aber er hat vielleicht nicht sofort erkannt, wer die Zerstörung gemacht hat. Es waren nicht die Alliierten, es waren die Deutschen. Aber so verbindet uns auch dieses Schicksal der beiden Städte miteinander. Krieg und Zerstörung, das kommt durch Waffen, die im Krieg eingesetzt werden. Und deswegen, denke ich, ist Friedrichshafen ein gutes Beispiel dafür, dass Waffen immer in Sinnlosigkeit, Grausamkeit, Tod und Leid enden. Natürlich, ich war auch mal Aufsichtsrat der ZF, natürlich sind es höchste Ingenieursleistungen, Präzision, Technologie, die immer auch eine persönliche Zufriedenheit derer erschafft, die das machen und einen Stolz auslösen, Arbeitsplätze schaffen, Wohlstand vom Zeppelin des Ersten Weltkriegs bis zur V2. Andererseits erlebte auch diese Stadt 1944 die tiefe Trauer der Familien über getötete Freunde, Mütter, Verwandte im Bombenhagel. Es gab Evakuierungen und schlimme Not. Und so musste das stolze Friedrichshafen sich selbst auch als Verlierer erleben. Das tat weh. Die Idylle am See, die tollen Erfolge der Ingenieure und Arbeiter wurden plötzlich vernichtet. Und eine sinnlose Wunde blieb mit der natürlichen Frage nach der Schuld und Verantwortung. Daher ist der bekannte Ausruf heute sehr wichtig. nie wieder Krieg und voller Einsatz für eine Welt im Frieden. Und erlauben Sie mir auch noch eine persönliche Anmerkung. Ich bin zwar auch Kriegsdienstverweigerer und der aktuelle Krieg in der Ukraine hat viele Menschen in Deutschland und Europa sicherlich innerlich gespalten, die Politik gespalten. Wie soll man da entsprechend darauf reagieren? Mein Bruder hat mir heute noch geschrieben, es sind schon 550 Tage, dass dieser Krieg dauert und keiner will aufhören. Ja, da ist einerseits ein Aggressor mit Russland, der uns im Westen sehr irritiert hat. Auf der anderen Seite ein Land, das sich mit aller Macht militärisch gegen diesen Aggressor verteidigen will und muss. Aber klar ist mir auch, und da bin ich vielleicht auch innerlich gespalten, klar ist aber ganz sicher eines, am Ende bleiben, wenn alles dieses vorbei ist, am Ende bleiben auf allen Seiten Opfer, Zerstörung, Tod und Grausamkeit. Es bleiben sinnlose Wunden. Da heißt dieser Appell eben noch wichtiger heute angesichts dieses Krieges. Nie wieder Krieg und voller Einsatz für eine Welt in Frieden. Danke.